Wenn du eine Bibel dabei hast, vielleicht willst du mit aufschlagen, wir reden heute über Weihnachten. Und da das heute der letzte Gottesdienst ist, wird es nicht länger, aber ich bin so ermutigt worden über simple, einfache Sachen und ich möchte dich heute daran teilhaben lassen. Wir gucken uns die Weihnachtsgeschichte in Matthäus kurz an. Die ist ganz kurz. Matthäus 1, 18 bis 25. So, ihr Lieben. Geht's euch gut? Also 5 Leuten geht's gut. 50 Leute haben keine Meinung. Ich sag dir was. Jesus sitzt immer noch auf dem Thron. Als mir dieses Lied kam, ne, war ich selber so berührt von dieser Tatsache. Ich habe angebetet und plötzlich habe ich mich selber singen hören, du sitzt immer noch auf dem Thron. Und das habe ich gefühlte 100 Mal gesungen, ne. Da war ich so berührt, da habe ich gemerkt, wie der Heilige Geist die Dinge in unser Herz hineindrückt. Und es ist wichtig, dass wir dabei bleiben. Gut, Matthäus 1,18. Die Geburt Christi ereignete sich so. Als Maria, seine Mutter, mit Josef verlobt war, stellte es sich heraus, bevor sie zusammengekommen waren, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Ein kleiner Nebensatz von mir. Verlobung zur damaligen Zeit war nicht gleich Zusammenkommen. Josef aber, ihr Mann, war gerecht und wollte sie nicht in Schande bringen, dachte aber, sie heimlich zu verlassen. Dieser Schlawiner. Während er aber darüber nachdachte, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in ihr empfangen ist, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das alles aber ist geschehen, damit erfüllt wurde, was der Herr durch den Propheten gesagt hatte, der da spricht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein, einen Sohn gebären und sie werden ihn Immanuel nennen, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich und er erkannte sie nicht, das heißt, er hat nicht mit ihr geschlafen, das meint dieses Wort. Er erkannte sie nicht, bis sie ihren ersten Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus. Heiliger Geist, komm und ermutige unser Herz heute Abend. Heute Morgen. Heute ist noch dunkel draußen, ne? Nö. Heute Morgen. Ermutige unser Herz. Mach es kühn und mach es zuversichtlich. In den unterschiedlichsten Situationen, wo sich irgendjemand befindet, der hier ist, zuhört, vielleicht auch jemand, der später übers Internet das hört. Wir ehren dich, Vater Gott. Du bist der Herr. Amen. Was ich heute mit euch machen möchte, ist eigentlich ganz einfach. Wir wollen uns mal so ein bisschen fragen, wie hat das ausgesehen? Über ein paar Dinge nachdenken, über die man weniger nachdenkt. Wir kennen ja diese glorifizierte Weihnachtsgeschichte, ne? Sogar der Stall von Bethlehem sieht irgendwie schmucke aus, oder? So schön gedecktes Stroh, wunderbar gestrichene Bretter. Sogar die Kuh und das Schaf und der Esel, die scheinen irgendwie gewaschen zu sein. Das sieht alles so sauber aus und so, ne? Also fast schon wie, ja, was weiß ich. Aber war das so? Und ich habe mich gefragt, und das ist das Thema dieses Inputs heute, warum in einem Stall? Der Stall kommt hier gar nicht vor, aber ich habe bewusst diesen Teil der Weihnachtsgeschichte genommen. Maria und Josef waren verlobt. Wenn man in Israel verlobt wurde zur damaligen Zeit, dann war es so, dass die Verlobung schon fast wie eine Hochzeit war. Also um eine Verlobung aufzulösen, musste man viel Geld bezahlen. Oder man konnte eine Verlobung auflösen, weil die Ware, sprich, das galt nur für die Frau, klingt bös und gemein, das ist es auch, weil die Frau keine Jungfrau mehr war. Und dann konnte man sie zurückgeben. Die ist schon gebraucht, danke, ich möchte etwas Neues. Bei dem Mann war das nicht so nachvollziehbar. Okay, so war das damals. Also Maria und Josef waren verlobt. Und es war in der damaligen Zeit so, innerhalb eines Jahres werden sie heiraten. Und manchmal erlaubte man ihnen sogar schon unter einem Dach zu leben, ohne miteinander in einem Raum zu schlafen. So viel Vertrauen hatten damals die Eltern in ihre Kinder. Als ich das ein Stück recherchiert habe, habe ich gedacht, boah ey, da habe ich ja ganz anders getickt. Ganz anders. Okay, jedenfalls war das für mich interessant. Die Hochzeit war geplant. Und hier steigen wir ein bisschen ein jetzt in unsere Folie mit. Und die damaligen Hochzeiten, wenn die geplant wurden, waren die riesig. Das Dorf wurde eingeladen, mehrere Tage wurde gefeiert. Und Josef plante die Hochzeit und Maria auch, ging in verschiedenen Brautherstellern, Brautkleidherstellern, probierte schon Brautkleider an. Stell dir das einfach mal so richtig vor. Das war nicht so einfach so, ja, wir heiraten dann irgendwann, wir gehen aufs Standesamt, fertig ist, danach gehen wir auf den Steinberge, gutes Mittagessen essen und dann war das Ding. Nein, sondern das war ein Fest für die ganze Gemeinschaft im Ort über mehrere Tage. Jesus war auf einer Hochzeit, da ging der Wein aus nach mehreren Tagen. Und was macht Jesus? Nicht, Moment mal, die hatten schon so viel, hunderte von Litern Wein, das reicht jetzt. Geht nach Hause, ihr seid schon alle angetüdelt. Nein, er tut nochmal eine Ladung Wasser zu Wein verwandeln, dass die weitermachen konnten. Hochzeit war das Highlight, was es damals gab. Und jetzt kommt Maria, Josef kommt nach Hause, ich habe schon wieder was geplant. Und dann sagt Maria, warte mal, ich muss mal mit dir reden. Ja, was ist denn? Seit ein paar Tagen ist mir jeden Tag schlecht. Die Frauen wissen, von was ich rede. Ich muss immer auf Toilette, mir ist jeden Tag schlecht. Und irgendwie meine Tage habe ich auch nicht mehr. Und Josef kriegt solche Augen. Was würden Männer oder die Freunde von heute fragen? Die würden heute fragen, Schatz, hast du deine Pille vergessen? Das würden sie heute fragen. Aber Josef fragte das nicht. Was könnte Josef gefragt haben? Steht ja alles nicht im Text, das ist alles nur meine Fantasie. Ich bin gleich dort, wo ich hin will. Was könnte er gefragt haben? Er wird sie angeschaut haben und wird gesagt haben, von wem? Weil er wusste, von mir kann es nicht sein. Von wem? Von wem? Und all das herrlich geplante Hochzeitsfest, was so in seinen Gedanken, wie er sich das vorstellte, das zerplatzte. Das war alles weg. Mit einmal war das alles weg. Und dann Maria. Das ist nicht so, wie du das denkst, Josef. Ist es nicht so? Lass mich dir erzählen. Der Heilige Geist. Ha. So heißt der Mann jetzt. Heiliger Geist. Okay. Ein Engel war und dann, was wird Josef gedacht haben? Hallo, wir lesen, er wollte keine Schande über sie bringen. Respekt, Josef. Respekt, dass du diese Verlobung irgendwie klammheimlich ausschleichen wolltest. Ich hätte es nicht anders gemacht. Alles zusammengebrochen. Meine noch nicht Frau ist fremdgegangen vor der Hochzeit. Pläne, Hoffnung auf, der hat seine Maria geliebt, auf Hochzeitsnacht. Alles weg. Wisst ihr? Seit 2 Jahren haben manche ihre Hoffnung verloren. Ja, Hoffnung verloren. Ich weiß nicht, ob du dir Pläne gemacht hast, Urlaubspläne. Wir wollten dieses Jahr wieder in so ein schönes kleines Häuschen, 13. Stock auf die Ostsee schauen. Peng, weg. Dürfen nicht hinfahren. Warum auch immer, kannst du dir denken. Und so geht es vielen. Manche wollten kommen. François kann nicht nach Deutschland kommen. Warum? Weil man jetzt zurzeit aus Südafrika niemand reinlässt. Unabhängig, welchen Status er hat. Da kommt ja was Großes, Schlimmes. Und wir werden gern wieder mal zum John geflogen. John zu uns, Amerika. Weiß ich, was Leute so geplant haben. Manche haben Hochzeiten geplant. Können sie nicht feiern, weil nur mit so vielen Leuten das möglich ist. Weil die Gaststätten sagen, ja, unter diesen Bedingungen geht das. Und dann hat er in seinen Freunden und Verwandtenkreis, die Leute haben erfüllen diese Bedingungen nicht. Hoffnung zerplatzt. Und ich habe mich ernsthaft gefragt, warum startet Gott seinen Rettungsplan mit so viel Problemen für seine Hoffnungsträger? Warum hätte er nicht sagen können, Josef, pass auf, du heiratest deine Maria, aber du schläfst nicht mit ihr, weil bevor du mit ihr schläfst, wird sie schwanger vom Heiligen Geist. Gäbe es kein Aufsehen, große Hochzeit, alles, weil die Leute haben sowieso gedacht, das ist Josefs Sohn. Hat sowieso niemand geglaubt, das ist Gottes Sohn. Die Leute haben alle gedacht, das ist Josefs Sohn. Kennen wir doch, der ist doch mit ihm groß geworden. Zimmermanns Sohn. Hätte sich doch Gott einfacher machen können. Warum startet Gott seinen Rettungsplan mit solchen Problemen, also vorprogrammierte Probleme, die Gott wusste? Warum muss ein kleines Baby, vielleicht ein paar Wochen alt im Mutterleib, eine Krise der Eltern miterleben? Ich glaube, dass das passiert ist. Ich glaube, dass Jesus im Mutterleib von Maria diese Krise hautnah miterlebt hat. Ich glaube, dass da Tränen geflossen sind bei Maria. Josef sagt, okay, Mädel, erzähl du mir viel vom Heiligen Geist. Weg. Ich bin hier raus. Tränen, Frust, Enttäuschung, Wut. Auch Maria hat sich gefreut. Große Hochzeit, Brautkleid. Mit meinem Schatz die erste Nacht ganz allein, wunderbar. Das wird herrlich. Alles weg. Und Jesus erlebt das mit. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Babys im Bauch wohl merken, wenn die Eltern sich streiten. Und wenn sich die Eltern trennen, bevor das Baby zur Welt kommt, merkt das Baby das noch mehr. Aber Jesus war ja Sohn Gottes, dem hat das alles nicht gestört. Nein, er war Mensch wie du und ich. Er war enttäuscht. Er hatte Angst, auf die Welt zu kommen. Was wird passieren? Zumindest eine kurze Phase. Dankeschön, Gott, für diesen Auftrag. Das Erste, was wir kriegen, ist Ärger. Und ich habe mich gefragt, warum? Und es gibt viele Antworten, ich weiß es. Ich versuche eine zu geben, die mich persönlich sehr, sehr ermutigt hat und sehr froh gemacht hat. Ich glaube, dass Gott uns dadurch heute sagen möchte, ich bin da, mitten in der Krise. Ich bin da in deiner Hoffnungslosigkeit. Ich bin da in der Enttäuschung, im Frust. Ich bin da in den zerbrochenen Plänen. Ich war schon da, bevor ich Mensch wurde, habe ich schon diese Dinge alle durchlebt. Es gibt nichts, was ich nicht kenne. Keine Not, keine dunkle Gasse, keine Grube, kein Loch, keine Höhle, kein Tal, wo ich nicht schon war, wo du durchgehst. Und das ist die Hoffnung, die in der Nebengeschichte von Weihnachten drinsteckt. Versteht ihr? In der Nebengeschichte. Wir wissen, wie es weitergeht. Josef besucht einen Engel und Josef glaubt dem Engel. Er braucht Hilfe, er war total enttäuscht. Und dann sagt er sich, okay, ich heirate jetzt meine Maria im kleinsten Kreise, ich nehme sie doch und wir gehen gleich weg, gehen gleich in die Flitterwochen. Wir gehen gleich weg in die Flitterwochen. Und er plante schon wieder. Das habe ich so empfunden. Er plante schon wieder. Ich habe versucht, mich in seinen Kopf ein bisschen hineinzudenken. Was hätte ich gemacht? Josef geht mit seiner Frau nach Bethlehem, weil er muss sich dort registrieren lassen, war eine Volkszählung. Und er sagt, okay, wir verbinden das mit unseren Flitterwochen. Wir lassen uns dort und du wirst dort dein Baby bekommen. Aber es ist der Sohn Gottes, es ist ein König, der in deinem Bauch wächst. Und ein König muss königlich entbinden. Amen. Also, könnte vielleicht sein Traum so ausgesehen haben. Sabine wird ihre helle Freude dran haben. Der absolute Traumkreissaal, den es auf der Welt irgendwo gibt. Und Josef stellte es sich so vor. Gott selbst wird eine Tür auftun in Bethlehem, in einem Fünf-Sterne-Hotel und dort wird es einen Raum geben. Dort wird meine Frau mit Daunenkissen entbinden und den König Jesus königlich zur Welt bringen. Ich glaube, dass sich das Josef gewünscht hat. Jeder hätte sich das gewünscht. Noch mit dem Hintergrund, dass Gott sagt, das ist ein ganz besonderer Junge. Er ist für die ganze Welt da. Für die ganze Welt. Was rausgekommen ist, wissen wir. Der Kreissaal sah etwas anders aus. Vielleicht trifft es das am ehesten, ich weiß es nicht. Ich habe einfach so ein Bild genommen. Am Ende gab es einen stinkenden Stall mit übel riechenden Viechern. Ich bin auf einem Bauernhof groß geworden. In einem Stall stinkt es. Wir haben unsere Kühe nie gewaschen und Schafe auch nicht. Und die Esel waren auch nicht schön, die Ohren schön und die Haare und der Schwanz geschnitten und so. Nein, das gab's alles nicht. Dort gab es einen großen Misthaufen und dort gab es Futtertröge. Heute sagt man dazu wunderschön Futterkrippe. Und die sieht so fein aus und da liegt ein Baby drin. Am Ende war es das. Jesus musste mit Stroh zugedeckt werden. Die Fragen. Wieder zerbricht, brechen Pläne, wieder zerbricht irgendetwas. Was wird morgen? Wo kriege ich was zu essen her? Ob Maria stillen kann? Kriegen wir jetzt irgendwelche Krankheiten, weil die Viecher hier uns anschnuppern und rumschnuppern und hoffentlich hält die Kuh ihr Maul, dass das Baby schlafen kann? Hast du meine Kuh brüllen hören? Ich kenne das aus meinem Bauernhof. Wenn die so, ne? Und noch anders. Ja. Und dann noch Esel oder was da alles noch da war, verstehst du? Die ruhigsten Tiere waren die Mäuse dort im Stall und die gab's haufenweise. Das ist so. Warum? Weil Jesus uns dadurch genau dasselbe sagen möchte. Ich bin da. Mitten in deiner Krise. Ich war schon an den schlimmsten Orten, bevor ich auf die Welt kam. Zerbrochene Pläne. Ich kenne das seit meiner Menschwerdung. Ich kenne das. Und damit möchte ich euch ermutigen. Damit möchte ich euch nach Hause schicken. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht oder geprüft wurde. Durch was? Durch Umstände, durch stinkende Ställe, durch zerbrochene Pläne, durch Menschenverachtung, durch Krankheit, durch alles Mögliche. Denn woran selbst gelitten hat, Hebräer 2,18, als er versucht oder geprüft wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Er kann das. Weißt du, Jesus geht nicht mit dir an der Hand und dann kommt dieser Tunnel, finster, nix. Und das Licht, was du siehst, ist nicht der Zug, der dir entgegenkommt. Nein, dunkles Tal. Und er sagt nicht zu dir, okay, ich warte auf der anderen Seite. Ich beam mich mal schnell rüber, wenn du durchkommst. Ich hoffe, du schaffst, dann bin ich wieder da. Nein, Jesus sagt, und ob ich wandere durchs finstere Tal, ich bin bei dir. Ich bin da. Mein Stecken und Stab, das heißt, meine Autorität, meine Macht und mein Schutz ist mit dir. Kannst du das glauben? Jetzt müssen wir sein wie Maria. Wir müssen diese Wahrheit in unserem Herzen bewegen. Das heißt, wir müssen sie, egal was wir in den Nachrichten hören, was wir auch von unserem Gesundheitsminister hören, an drohenden, angstmachenden Nachrichten, wir müssen das in unser Herz hineindrücken. Bis es unser Herz glaubt, das ist echter Glaube. Weil die Krise, die wir haben, ist eine Krise der Angst. Und Jesus sagt, ich bin mit dir. Und egal was kommt, ich war schon da. Ich kenne das. Ich war schon da. Wisst ihr, Jesus war sich nicht zu schade, in großer Armut, in Schmerzen und zerschlagene Pläne hineinzugehen. Warum? Damit wir verstehen, wie sehr Gott uns liebt. Das muss unser Herz glauben, wie sehr Gott uns liebt. Jesus wartet nicht auf der anderen Seite. Er geht mit uns durch. Ihr kennt diesen berühmten Satz, der ist nicht von mir. Ich weiß aber nicht von wem. Viele wollten schon Gott sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Das ist mein Jesus. Das ist mein König. Das ist mein Herr, den ich seit Jahrzehnten nachrenne und nachfolge und ihn liebe. Darauf bauen wir unser Leben. Amen. Das geben wir an Atmosphäre weiter. In unserer Nachbarschaft, dort, wo du hinkommst. Wir sind Hoffnungsträger. Hoffentlich kann es jeder auf deiner Stirn lesen und auf meiner. Hoffnung. Da ist nicht, oh, wie wird das nächste Jahr? Da ist Hoffnung. Weil er sitzt immer noch auf dem Thron. Nichts wird dir passieren, wo Gott nicht dabei ist. Nichts kann dir passieren. Und sämtliche angstmachenden Botschaften werden sich genau darunter beugen. Gott ist für dich. Das hat er bewiesen und das wird er wieder beweisen. Amen. Amen.
Ich fand das jetzt wirklich interessant. Selbst im Mutterleib hat Jesus schon eigentlich Schmerzen, wenn auch vielleicht mentale Schmerzen, aber dieses Leid erfahren, wenn von Traurigkeit und Abgelehntheit. Wir dürfen unsere Fantasie, unsere Vorstellungskraft einsetzen. Die hat er uns gegeben, um uns das bildlich vorzustellen, was er da wirklich durchgemacht hat. Nicht nur die wenigen Worte, die in der Bibel stehen, wo das alles nicht so vorstellbar vielleicht für manchen ist. Wir dürfen uns das vorstellen, was er da wirklich durchgemacht hat. Und wenn wir ihm dann Danke sagen, dann wird unser Herz erfüllt von Dankbarkeit. Herr, was hast du alles für mich getan? Was hast du für mich gelitten und getragen? Was hast du mir alles schon abgenommen und vollbracht? Wenn das unser Herz erfüllt, dann ist wirklich Hoffnung da. Und dann kann nichts anderes mehr unser Herz erfüllen. Und Herr, ich möchte es wirklich beten für jeden von uns, dass du unser Herz erfüllst. dass Dankbarkeit dir gegenüber, dem, was du für uns getan hast, wo du dich hineingegeben hast, wo du alles für uns erlitten hast, Herr, danke, dass wir das in unserem Herzen tragen dürfen und dass wir dir dafür danken können, dich dafür loben und anbeten können, dass das uns Hoffnung gibt, dass das wirklich unseren Glauben stärkt und dass nichts anderes uns umhauen kann und unser Herz erreichen kann. Ich segne euch mit diesem Mut und dieser Hoffnung, wie es der Andreas gepredigt hat, mit dieser Freude an ihm, mit dieser Dankbarkeit zu ihm. In seinem Namen, Jesus. Amen.